Während alle Welt von Fachkräftemangel spricht, haben sie eine Besetzungsquote offener Stellen weit jenseits dessen, was sich viele vorstellen können. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Finanzverwaltung zu finden, scheint fast mühelos. Doch was steckt dahinter? Wie sieht das Recruiting der Finanzverwaltung aus? Welche Tricks wenden die Recruiterinnen und Recruiter an, um Fachkräfte anzulocken? Und was können Steuerkanzleien daraus lernen?
Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt die Spurensuche.
Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Verhört. Die steht heute unter, ja, ich sag mal, einem ganz besonderen Stern, denn ich habe, und das ist tatsächlich kein Spaß, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, letzte Woche Post vom Finanzamt bekommen und heute habe ich zwei Gäste aus der Oberfinanzdirektion in Karlsruhe da und das ist eigentlich, glaube ich, das Schlimmste, was einem passieren kann. Post vom Finanzamt und zwei Tage später stehen die Beamtinnen und Beamten vor der Tür. Hat aber Gott sei Dank einen anderen Hintergrund. Ich freue mich nämlich sehr auf die heutige Folge. Bei mir zu Gast sind heute Bernd Bleile, zusammen mit deiner direkten Kollegin Rebecca Tannriver. Bernd, ich komme erst zu deinen Personalien. Du leitest in der Oberfinanzdirektion Karlsruhe den gesamten Bereich Recruiting, bist dafür zuständig, neuen Nachwuchs zu finden, dir was zu überlegen, wie ihr an neuen Nachwuchs kommt und den dann auch entsprechend zu betreuen, betreust die Auszubildenden und die Studierenden.
Richtig.
Mit dir ist Rebecca Tannriver da. Rebecca, du machst das Ganze operativ, mehr oder weniger kann man sagen. Du betreust unter anderem die Instagram-Seite zukunftsteuern.bw. Du hast selber in der Finanzverwaltung gelernt und dich jetzt auch dem Thema Recruiting verschrieben. Ist das so richtig?
Ja, genau. Das ist so richtig.
Und dann haben wir, auch das ist ganz neu, einen dritten Gast. Vincent Busch ist noch mit da, den ihr heute mitgebracht habt. Vincent, du machst ein duales Studium in der Steuerverwaltung. Das ist ein Bachelor of Laws und du hast dich auch bereit erklärt, heute Rede und Antwort zu stehen, wie es dazu kam, dass du im Finanzamt gelandet bist.
Ja genau, ich bin einer der Rekruten.
Also sieht man ja schon, es hat funktioniert. Warum ich euch eingeladen habe, ist, dass ich gerne die Perspektive einmal wechseln wollte. Ich habe, vielleicht muss ich ganz kurz erzählen, wie ich auf euch aufmerksam geworden bin. Ich habe einen Post von SWR Heimat gesehen auf Instagram. Und fand das ganz spannend, weil der überschrieben war mit ein Herz für Steuern. Und dann dachte ich, das gucke ich mir doch mal genauer an. Und dann waren da vier Auszubildende bzw. Studierende, die so ein bisschen erzählt haben, was sie machen. Dann habe ich im Finanzamt hier in Freiburg angerufen und gefragt, gibt es denn jemanden, mit dem man mal sprechen könnte, wie ihr das schafft, noch an ausreichend Auszubildende zu kommen? Und dann hat mir die Frau, die ich am Telefon hatte, schon dankenswerterweise gesagt, ihr schafft es tatsächlich noch, also ihr bekommt die Ausbildungsplätze noch besetzt in einem Bereich, wo viele das schon nicht mehr schaffen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, da möchte ich gerne mal mit euch draufschauen und möchte vielleicht auch mal so ein bisschen erfahren, was ist euer Erfolgsrezept oder Vincent, wie in deinem Fall, was hat dazu geführt, dass es klappt, dass ihr noch Auszubildende findet. Und ein Thema haben wir ja gerade schon mehr oder weniger angesprochen, Rebecca, da gucke ich auch mal in deine Richtung und gebe diese erste Frage tatsächlich an dich. Ich stelle mir das jetzt nicht ganz leicht vor, wenn man sagt, man möchte für die Finanzverwaltung einen Instagram Account machen. Wie kam es zur Idee, bei Insta anzufangen, quasi Werbung für sich zu machen?
Ja, also das heißt ja natürlich immer, Finanzverwaltung ist ein bisschen verstaubt und irgendwie hatte schon jeder einen Instagram-Kanal, nur wir hatten irgendwie noch nichts. Wir liefen da so ein bisschen hinterher und auch andere Verwaltungen hatten schon einen Kanal und da kam natürlich auch die Forderung von den Finanzämtern, dass wir da jetzt auch mal loslegen müssen und ja, uns eben in den sozialen Medien zeigen müssen. Und deswegen kam dann 2022, ist es dann alles ins Rollen gekommen. Und da haben wir gedacht, okay, jetzt müssen wir loslegen. Und dann ging es eigentlich auch alles ganz schnell. Wir wollten uns halt einfach von einer anderen Seite zeigen, wie man uns sonst vielleicht auf den ersten Blick nicht wahrnimmt.
Wie nimmt man euch auf den ersten Blick wahr?
Männlich, alt, grauhaarig.
Ich habe, ja, das ist, da lacht man drüber, es ist exakt richtig. Ich hatte hier schon verschiedene Gäste und immer wieder ist zum Beispiel das Thema Anzug, oder Marie, die ist 15 Jahre alt, die hat hier gesagt, das sind für sie Männer in Anzügen, die um einen Tisch sitzen und über Geld reden. Also so wird das ganze Thema Steuern wahrgenommen.
Und Ärmelschoner, so klassisches Klischee. Also Beamte sind faul, also so werden wir quasi definiert. Und wir wollen eigentlich mit diesem Kanal einfach zeigen, dass wir anders sind, wie wir eigentlich wahrgenommen werden in der Gesellschaft.
Das ist die Idee mit dem Kanal. Vincent, du hast die Ausbildung gemacht, beziehungsweise das duale Studium gemacht oder machst das gerade, hast dich dafür entschieden. Wie kam es dazu? Wahrscheinlich nicht über Instagram?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe zwar zu dem Zeitpunkt noch recht viel Instagram benutzt, aber da war ich noch nicht so ganz auf den Trichter von dem Instagram-Kanal. Das hat tatsächlich eigentlich ziemlich einfach angefangen. Ich war auf einer Wirtschaftsschule und habe halt so geschaut, okay, Wirtschaft scheint mir schon mal ein bisschen Spaß zu machen. In welche Richtung könnte ich da gehen und was so am zukunftssichersten ist, weil das ist eigentlich ein ziemlich großes Problem oder denken wir zumindest. Und dann kam ich eigentlich ziemlich schnell aufs Finanzamt und ja, da habe ich mal so ein Praktikum gemacht in der Woche und dann fand ich das tatsächlich gar nicht so interessant und dann habe ich das Studium einfach mal angefangen, also mich dazu beworben.
Spannend, einer der Aspekte, der hier auch immer und immer und immer wieder auftaucht, ist, wenn Leute den Zugang ins Thema Steuern finden, dann häufig über persönliche Kontakte. Ist dann Instagram oder Social Media überhaupt der richtige Weg oder müsste man nicht eher den Ansatz wählen, mehr Praktikantinnen und Praktikanten in jetzt bei euch in die Verwaltung zu kriegen oder aber eben auch in Steuerkanzleien?
Also tatsächlich ist es so, dass wir trotzdem viele Praktikanten und Schnuppertage tatsächlich auch anbieten. Wir machen auch über den Instagram-Kanal dafür Werbung und bei uns einfach so, dass wir auch zum Beispiel nach einer Berufsmesse gerne noch in Erinnerung bleiben wollen. Und da hat dieser Kanal natürlich auch den Vorteil, wenn man dann zum Beispiel auf dem Rückweg in der Bahn sitzt oder so, kann man einfach nochmal gucken oder auch wenn man einfach nochmal in 2-3 Wochen dran denkt und irgendwie einem das so in Erinnerung geblieben ist, dann ist der Kanal eine Möglichkeit, um eben doch auf gewisse Weise eben einen Einblick zu geben und vielleicht auch das Interesse eben für ein Praktikum oder für einen Schnuppertag zu wecken.
Aber passiert das tatsächlich, dass Leute, die euch auf einer Berufsmesse ansprechen, dann automatisch bei Instagram auch euch folgen? Ich meine, ich habe das jetzt gemacht, ja, aber halt aus einem ganz anderen Interesse. Also reicht da irgendwie so dieser ganz kurze Kontakt?
Also tatsächlich haben wir da natürlich auch bei den Finanzämtern ordentlich Werbung dafür gemacht, dass die natürlich auch wieder für den Kanal werben sollen. Und da haben wir eben auch den Vorteil, dass die uns da auch unterstützen. Und man merkt es dann auch immer, wenn Berufsmessen gerade sind, dann steigt unsere Followerzahl. Und deswegen, das bringt eigentlich tatsächlich schon was.
Was macht ihr sonst so im Bereich Recruiting?
Wir haben einen großen Blumenstrauß, so bezeichne ich es. Und Instagram ist ein Teil vom Blumenstrauß gewesen, weil wir haben ganz viele Berufsmessen und es ist auch ein großes Dankeschön an die ganzen Finanzämter für ihr Engagement letztendlich. Ohne die 62 Ausbildungsfinanzämter in Baden-Württemberg würden wir das gar nicht leisten können. Wir haben eine Karriereseite, die ist für uns auch elementar wichtig. Und tatsächlich, also wenn wir auch die Zahlen anschauen, wie kommen die Leute zu uns in die Ausbildung oder ins Studium, ist es so, dass wir merken, dass die Bewerber häufig auch übers eigene Personal rekrutiert werden. Freunde, Bekannte, Verwandte. Also wenn so Kontakte im familiären Umkreis da sind, wenn jemand mit dem Thema Steuern zu tun hat, sind die Hemmschwellen zu diesem Thema schon mal deutlich geringer. Also das merken wir auf jeden Fall. Und wie Rebecca richtig gesagt hat, dieser Kanal sollte als Reminder letztendlich greifen. Wir glauben nicht, dass wir jetzt exorbitant hohe Bewerberzahlen kriegen, aber die Statistik zeigt uns tatsächlich, wir fragen das ja auch ab in unserem Online-Portal, wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Wir kriegen da tatsächlich Prozentsätze angezeigt, die dann tatsächlich über Instagram auch auf uns aufmerksam geworden sind. Und wenn wir die aktuelle Followerzahl anschauen, wir haben ja ein gutes organisches Wachstum.
2500
sind ja, das, genau. Ja, und deswegen ist es dann schon erfreulich, dass nach dieser kurzen Zeit, ohne jetzt hier irgendwie größere Promotion, hier tatsächlich diese Quote da ist.
Habt ihr Einblick, wie viele tatsächlich dann auch angeben, okay, Instagram, du hast gesagt, es gibt ja Prozentsätze, weißt du die?
Die liegen zwischen 3% und 6%. Die sind noch natürlich relativ gering, aber bezogen letztendlich zu anderen, sage ich jetzt mal, Recruiting-Maßnahmen, die wir auch haben, ist die Quote für uns zufriedenstellend momentan.
Genau, und man muss, finde ich, auch vergleichen, dass zum Beispiel Instagram ist ja eine kostenlose Plattform, wir zahlen dafür nichts. Und wenn man jetzt zum Beispiel in einer Zeitung oder so eine Anzeige schalten würde und die extra drucken lassen würde, dann sind wir da bei Kosten Richtung 6.000 Euro. Und da ist dann natürlich Instagram im Vergleich eigentlich eine relativ gute Methode, um dann halt auch digital eben Werbung zu machen.
Ja, das finde ich nämlich einen wahnsinnig spannenden Punkt. Ich habe nämlich dieses Kuvert mitgebracht, in dem die Post vom Finanzamt kam. Und da ist ein Sticker drauf, den man nicht übersehen kann. Und der verweist unter anderem eben auch auf Instagram und auf Facebook, zukunftsteuern.bw. Aber, und das finde ich eben auch interessant, der fordert ja förmlich auch auf, sich damit zu beschäftigen. Wie viel bringt euch das, einen Sticker drauf zu haben, auf dem steht, ihr bildet aus und ihr bietet duales Studium an?
Das ist nicht richtig messbar, also wie viel Prozent über dieses Kuvert des Finanzamts kommen. Aber tatsächlich ist es für uns eine Gratiswerbung. Die ist immer in der großen Diskussion, weil wir ja ein ganz großes Portfolio haben. Wir haben ja nicht nur diesen Studiengang, den der Vincent letztendlich absolviert hat. Wir haben auch eine IT-Abteilung und die findet sich natürlich mit diesem Thema Steuer kann ich auch, wie das Slogan ist, oder Zukunft steuern momentan nicht so wirklich, weil da ist der Begriff Steuern drin und die suchen natürlich vielleicht die IT. Und wir versuchen aber hier schon einen Weg zu finden, durch dieses Wortspiel, das wir auch haben, Zukunftssteuern eigentlich, alle mitzunehmen. Und das ist jetzt auch ein Umdenkungsprozess, der bei uns in der Oberfinanzdirektion, in den Finanzämtern anfängt, dass wir uns breiter aufstellen wollen. Und die Generation Z ist ja so getriggert, dass die eigentlich eher im Online-Bereich unterwegs sind. Das heißt, dieses Kuvert wird in der Regel nicht von dieser Zielgruppe, die wir eigentlich ansprechen wollen, der Student oder der Auszubildende gesehen, sondern es ist eigentlich nichts anderes wie ein Entscheidungsgeber vielleicht für Oma, Opa, Eltern, Tanten, Onkels. So ist die Idee, eigentlich den Briefumschlag, der sonst blanko wäre, ja, mitzunutzen. Klar kostet es Geld, also wir müssen ja die Umschläge auch bedrucken und so weiter, aber wir wollten die Werbefläche einfach mitnutzen und deswegen haben wir da ja auch diese wirklich im Vordergrund stehende Recruiting-Werbung stehen.
Die fällt auch tatsächlich sofort auf. Also ich habe das Kuvert nicht umsonst mitgebracht, weil es mir eben direkt ins Auge gestochen ist. Und ein Aspekt, Bernd, von dem, was du da gerade gesagt hast, den finde ich ganz spannend. Ich habe hier im Podcast immer wieder gehört, ich kam über meine Eltern. Zum Beispiel mit einer Mitarbeiterin aus einer Steuerkanzlei gesprochen, die gesagt hat, ja, eigentlich waren es meine Eltern, oder mit mehreren. In diesem redaktionellen Umfeld ist das immer wieder Thema, ja, über meine Eltern kam ich da rein. Insofern ist natürlich auch eine geschickte Strategie, vielleicht genau die anzusprechen, um sich immer wieder in Erinnerung zu rufen. Wie viele Leute habt ihr vor euch sitzen, die dann tatsächlich sagen, naja, ich mit Steuern habe ich noch nicht so viel zu tun gehabt, weil ich möglicherweise einfach noch keine Einkommens-, also ich habe ja noch kein Einkommen, also habe ich noch keine Einkommenssteuererklärung gemacht.
Also eigentlich fast alle, kann man sagen. Natürlich haben wir auch welche, die zum Beispiel schon eine Ausbildung vorher gemacht haben, zum Beispiel auch vielleicht sogar als Steuerfachangestellter oder als Steuerfachangestellter, und die wollen dann noch das Studium hinten dran hängen. Manche waren natürlich auch vorher schon auf dem Wirtschaftsgymnasium, hatten da schon einen Bezug zu Steuern gehabt, aber die meisten kommen tatsächlich komplett blanko auch zu uns, ohne steuerliches Vorwissen.
Das spricht ja aber auch dafür, dass, also ganz falsch könnt ihr die Sache ja nicht machen, denn wenn man Leute anspricht, die vorher einfach keine Idee vom Thema haben, scheint ja in irgendeiner Art und Weise was auszulösen. Da würde ich dich gerne nochmal fragen, Vincent, du hast dann irgendwann ja auch im Freundeskreis erzählt, oh, super cool, ja, du lachst schon, cool, ich gehe zum Finanzamt. Wie waren die Reaktionen?
Ich habe ja mein Praktikum da gemacht und das war ein Schulpraktikum und danach musste ich es vorstellen. Und das Feedback, was ich bekommen habe, war, warum sprichst du positiv über das Finanzamt oder mit so viel Energie? Einfach, weil mir Spaß gemacht hat. Und natürlich, also jegliche Freunde, Lehrer haben tatsächlich gesagt, ja, du gehst auf die dunkle Seite der Macht.
Ja, okay, was wäre die helle Seite der Macht? Die
alles
der Steuerberaterinnen
andere.
Und Steuerberater oder also alles andere, sagst du? Okay.
Genau, Hauptsache nicht in der Verwaltung.
Ja, okay. Interessant. Kam es für dich in Frage, auch in der Steuerkanzlei zu gehen? Rebecca hat gerade gesagt, es gibt Leute, die haben vorher die Ausbildung gemacht. Wäre das auch eine Option gewesen, nachdem du gemerkt hast, okay, Thema ist gar nicht so uninteressant?
In der Steuerkanzlei glaube ich tatsächlich gar nicht, wenn dann wäre ich in eine komplett andere Branche gegangen, nämlich tatsächlich mit der IT und dann aber auch nicht in der Verwaltung.
Warum wäre eine Steuerkanzlei nicht in Frage gekommen?
Ich kann mir vorstellen, dass das Arbeiten komplett anders ist als im Finanzamt. Klar, zum Schluss, der Steuerberater macht die Steuererklärung und wir bearbeiten die Steuererklärung, aber wie es da hinkommt, sind es ja zwei so unfassbar unterschiedliche Dinge, weil wir sehen die Steuererklärung, natürlich sehen wir ein bisschen die Person dahinter, wie die wirtschaftlichen Verhältnisse sind, aber der Steuerberater, die größte Schwierigkeit für einen Steuerberater ist ja theoretisch immer noch, die einzelnen Zahlen zu bekommen, damit sie in die Steuererklärung reinkommen. Ja. Und das haben wir nur in ganz, ganz krassen Ausnahmefällen.
Okay, und das hätte dich einfach, das wäre jetzt nicht, nichts gewesen, was dich interessiert, weil auf der anderen Seite, das habe ich hier auch schon immer wieder gehört, ist ja genau das was es auch ein bisschen spannend macht. Also ich denke da immer wieder an mich selbst, weil es ist zum Beispiel, glaube ich, bei mir sehr, sehr schwer, diese ganzen Zahlen immer zusammenzukriegen. Ich kann da ganz offen sprechen, weil mich das wirklich anstrengt. Es ist für mich ein Albtraum, Belege aufzuheben. Es ist für mich ein Albtraum, in diesem Elster-Programm irgendetwas auszufüllen. Das ging schon los beim Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Das hat dich einfach nicht gereizt, da zu unterstützen, sondern du wolltest auf die dunkle Seite der Macht, wie du es genannt hast.
Genau, tatsächlich. Und auch wenn sie es komisch anhört, dass ich jetzt in einem Amt arbeite, ich hasse Papier. Also ich hätte da gar keine Lust drauf, dass mir jemand 5000 Belege hinklatscht und sagt, Sott, vielen Dank für die Steuererklärung.
Ich glaube, keiner von uns macht gern Steuererklärungen. Also das ist, das sind, wie Vincent richtig sagt, das sind zwei ganz verschiedene Welten. Mhm. Also eine Steuererklärung machen ist Belege, wie du richtig gesagt hast, sammeln, zusammenstellen. Und meine Frau sagt es auch immer zu mir. Also du hast den Beruf, aber hast keine Leidenschaft, Steuererklärungen zu machen. Das sind zwei verschiedene Arbeiten. Also deswegen ist es wirklich so, dass wir wirklich ein ganz anderes Berufsbild haben mit diesen Zahlen, die wir kriegen und mit diesen Daten. Da können wir viel mehr machen. Also deswegen bin ich der Meinung, also so wie Vincent gesagt hat, wir haben einen extrem attraktiven Job, ein extrem breites Spektrum, wo wir da einfach auch jedem anbieten können.
Da möchte ich jetzt gerne auch nochmal mit euch ein bisschen drauf schauen, denn es geht mir ja auch darum, von euch so vielleicht ein bisschen zu lernen. Ich habe es, glaube ich, schon erwähnt, ihr kriegt eure Ausbildungsplätze besetzt. Das ist mir schon beim ersten Telefonat mit dem Finanzamt gesagt worden und das hat mich schon hellhörig werden lassen, weil ich dachte, das ist für den Bereich schon lange nicht mehr typisch irgendwie und nicht selbstverständlich. Das heißt, worum es mir geht, ist auch so ein bisschen jetzt noch den Übertrag zu machen, den Transfer zu leisten. Was macht ihr besser, vielleicht richtiger? Also ich habe verstanden, ja, es ist ein ganz anderer Job und man kann es gar nicht direkt vergleichen. Aber, und da möchte ich jetzt ganz ehrlich mit euch auch sein, es ist natürlich auch ein bisschen einfacher wahrscheinlich an eurer Stelle Leute zu kriegen. Oder wenn man zum Beispiel den Beamtenstatus einfach mal anführt und sagt, naja, das ist natürlich ein höheres Nettogehalt. Das lockt wahrscheinlich Leute schon mal direkt, oder? Habt ihr es leichter einfach von Grund auf?
Ich würde sagen, nein, weil das höhere Netto setzt sich auch aus einem niedrigeren Brutto zusammen. Wir haben natürlich, sage ich jetzt mal, ganz klare Vorteile, keine Sozialversicherungspflicht. Genau. Vincent hat auch gesagt, ein sicherer Arbeitsplatz. Wenn wir aber fragen...
Bei denen hat man in Kanzleien auch tatsächlich, ne?
Also das, ja. Ja. Aber wenn wir unsere Auszubildenden und Studierenden fragen, warum bist du zu uns gekommen, ist tatsächlich der Beamtenstatus kein entscheidender Faktor mehr. Also die sagen sich, aufgrund der wirtschaftlichen Lage und Fachkräftemangel habe ich eigentlich fast überall einen sicheren Arbeitsplatz. Also die Brust ist relativ breit von dieser Generation. Wir haben auch eine Fluktuation, das muss man deutlich sagen, hohe Abbrecherquote auch am Anfang, weil man sich dann doch was anderes vorgestellt hat. Aber der Beamtenstatus ist natürlich für manche schon noch wichtig, auch Thema Altersarmut. Das wurde auch schon genannt von den jungen Leuten. Das hat uns verwundert, dass die wirklich so früh schon an das Thema Altersversorgung denken. Weil wenn man jetzt die Generation nimmt, die schon ein bisschen älter sind, die haben sich tatsächlich über Rente oder Pension tatsächlich keine Gedanken gemacht. Aber deswegen, ganz so rosig ist es bei uns auch nicht. Und wir möchten ja auch schon ehrlich sein, ganz besetzt kriegen wir sie auch nicht. Die Quote liegt bei ungefähr so 90-95%. Aber da sind wir zufrieden momentan.
Ja, ja. Also das ist, ich dachte gerade, du sagst mir jetzt gleich, ja, es ist so bei 50%, dann hätte ich gesagt, okay, wir müssen die Frage rausnehmen. Aber 90-95% ist ja immer noch irre viel. Ist ja immer noch irre viel.
Ja, also wir haben eine kleine Problemzone. Wir haben, das Studium bieten wir auch zweimal im Jahr an, was Vincent gemacht hat. Und der Frühjahrsjahrgang, der startet am 1.3., da haben wir festgestellt, dass wir uns regional breiter aufstellen müssen, weil wenn wir nicht regional aufgestellt sind, und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor bei dieser Generation, die wir jetzt auch für uns gewinnen wollen, da punkten wir nicht, weil man möchte eigentlich vor der Haustür am liebsten das Studium machen. Und da versuchen wir jetzt auch tatsächlich, also mit dem neuen Studien, also mit der neuen Bewerberkampagne für den 1.3.2025, uns noch breiter aufzustellen. Wir haben erst letzten Freitag eine große Videokonferenz gehabt. Also wir haben jetzt nochmal 5 neue Ausbildungsstandorte, wo wir ihn anbieten. Und da hoffen wir, dass wir das besser machen können.
Du hast gerade gesagt, Bernd, dass der Beamtenstatus nicht das entscheidende Kriterium ist. Rebecca, was ist das entscheidende Kriterium? Was sagen die Leute euch?
Ich glaube, das Wichtige ist bei uns, dass man schon in dem Studium oder auch in der Ausbildung einfach erfährt, wie danach auch der Job schon aussieht, der auf einen dann zukommt. Durch dieses Duale weiß man einfach, was kommt auf mich zu und was erwartet mich dann. Und man wird schon in der Ausbildung wirklich mit einbezogen und arbeitet mit in den Teams als ganz normales Teammitglied eigentlich mit und hilft da dann eben, die Arbeit zu machen. Und ich glaube, das ist schon ein großer Vorteil, dass man einfach dann schon von Anfang an weiß, was erwartet mich später, wie sieht mein Arbeitsplatz aus. Und ich glaube, wenn man eben auch normal an der Uni einfach studiert, dann weiß man meistens noch nicht, was einen danach erwartet. Und was natürlich bei uns auch ein großer Vorteil ist, ist, glaube ich, die Work-Life-Balance. Also wir sind familienfreundliche Arbeitgeber. Es ist kein Problem, in Elternzeit zu gehen. Man kann auch während der Elternzeit sogar befördert werden. Und das ist, glaube ich, schon auch bei jungen Leuten auf jeden Fall ein Pluspunkt, dass da in der Karriere dann einem keine Nachteile entstehen.
Du hast gerade Work-Life-Balance genannt. Gibt es so zwei Anschlussfragen, die ich mir da stelle. Die erste ist tatsächlich, auch da ist es, glaube ich, kein Geheimnis. Ihr habt eine 41-Stunden-Woche. Das ist, also, jetzt erzählst du mir ja von der Work-Life-Balance.
Da wenn muss ich tatsächlich auch ein bisschen schmunzeln.
Genau, weil wenn ich die Studienergebnisse, die es ja so gibt, heranziehe, dann denken immer mehr Menschen darüber nach, in Teilzeit nachzugehen. Wir diskutieren 4-Tage-Wochen. Und jetzt sagst du mir, nee, Work-Life-Balance ist super, ich arbeite 41 Stunden die Woche.
Ja, 41 Stunden ist schon so eine Zahl, die erschlägt, glaube ich, einen erstmal. Aber was bei uns, glaube ich, wirklich der Vorteil ist, wenn man aus dem Büro rausgeht oder den Laptop zumacht, dann ist man auch wirklich fertig mit der Arbeit. Man weiß einfach, dass man dann erst am nächsten Tag wieder dran muss und sich dann wieder damit beschäftigen muss. Und man kann eigentlich nach der Arbeit wirklich gut abschalten. Und einen erwartet dann nicht irgendwie noch ein Telefonat, dass man irgendwas vergessen hat und doch noch was machen muss. Da haben wir irgendwie in diesem im Hintergrund nicht diesen Druck, dass da eben was zu einem bestimmten Zeitpunkt jetzt sofort dann noch passieren muss.
Habe ich auch interessante Gespräche geführt, weil ich versuche es wieder auf Steuerkanzleien zu übertragen und erinnere mich an ein Gespräch, war nicht Teil des Podcasts, aber da ist mir gesagt worden, naja, den Druck haben wir in Steuerkanzleien eigentlich auch nicht. Es gibt eigentlich, also ja, es ist schon so, dass man angerufen wird außerhalb der Arbeitszeit, das bestimmt, aber es gibt selten was jetzt Samstagabend 21 Uhr erledigt werden muss, was nicht warten kann. Das heißt, auch da eigentlich kann man schon sagen, das ist schon was die allgemeine Steuerbranche oder die Vincent, ich nehme es nochmal auf, die gute Seite der Macht eigentlich auch zu bieten hat.
Also die Benefits sind sicher die Rebecca richtig gesagt hat. Also dadurch, dass wir in den Finanzämtern mit Teams agieren und das sind keine Zweierteams mehr wie früher, sondern es sind größere Teams, die teilweise 8 bis 10 Leute aus sind, ist das Thema Urlaubsplanung zum Beispiel bei uns ein ganz großes Plus. Ich kenne auch die Steuerbranche und ich weiß zum Beispiel Fristen und Termine, die haben wir auch. Also wir haben auch Termine, die wir halten müssen, aber zum Beispiel die Zeit am Jahresende, wenn es Richtung 31.12. geht, kenne ich auch ein paar beim Steuerberater, die natürlich da arbeiten müssen. Und bei uns ist es so, wir sind permanent erreichbar, ja. Also auch wir haben nicht irgendwie Betriebsferien, also müssen wir auch schauen, dass wir erreichbar sind. Aber das ist so ein Punkt, wo wir sagen können, durch die Teamstrukturen, die wir geschaffen haben die letzten Jahre, sind wir, was Urlaubsplanung angeht, eigentlich immer sehr flexibel. Und wie Rebecca auch schon gesagt hat, familienfreundlich. Wir haben einen extrem hohen Frauenanteil mittlerweile in unserer Verwaltung. Also man kann schon von 70% Frauen ausgehen, die bei uns arbeiten. Und es hat sich rumgesprochen, dass dieses Thema Familie und Beruf auch gefördert wird. Also das wird auch ganz hoch gehalten. Wir bieten mittlerweile sogar auch die Ausbildung und das Studium in Teilzeit an. Also nicht das Gesamte, aber in Teilen. Und das ist ein Punkt, wo wir, glaube ich, punkten können. Und auch die vielen Bewerber, die wir haben, die schon eine Ausbildung mitbringen, die sagen das explizit, wegen den Arbeitszeiten sind sie bei uns da. Sie können die flexibel zwischen theoretisch 26 Uhr steuern, sodass, wenn Schichtbetrieb beim Partner in der Familie wäre, dass die dann auch sagen können, okay, Mann arbeitet morgens, Frau am Nachmittag und der Mann holt die Kinder zum Beispiel im Kindergarten ab. Also das ist so keine starren Anwesenheitszeiten, sondern die Arbeitszeiten sind auch flexibel auf den Tag geteilt.
Bei den Sachen, die ihr jetzt genannt habt, habe ich jetzt noch nichts rausgehört, was euch explizit unterscheidet von dem, was möglicherweise Steuerkanzleien auch anbieten können. Also ich habe hier auch schon mit verschiedenen Leuten gesprochen. auch eine Steuerkanzlei kann anbieten, flexibler zu arbeiten. Das funktioniert. Also so richtig kriege ich das noch nicht gegriffen, warum das bei euch 90-95% sind und in einer Steuerkanzlei nicht.
Also ich meine, die Argumente, die Rebecca gebracht hat, sind tatsächlich die entscheidenden. Wir haben ein duales Studium oder eine duale Ausbildung, die durchlaufen die Arbeitsbereiche und die werden von Anfang an mitgenommen als Teil des Teams und sie sind nachher auch wirklich auf dieser Stelle und sie haben eine vollwertige Stelle. Also bei uns gibt es niemanden, der eine Ausbildung gemacht hat, der zum Beispiel am Kopierer steht und irgendwas durchjagen muss, sondern die bearbeiten tatsächlich auch mit ihrer Ausbildung, die wir haben, das ist eine qualitativ hochwertige Ausbildung, wirklich Steuererklärungen. Und die machen nicht nur Arbeitnehmer und Rentner, sondern die haben teilweise Gewinnermittlungen vor sich. Und deswegen glaube ich, anspruchsvolle Ausbildung, das merkt man auch letztendlich an unseren Durchfallsquoten, die wir natürlich auch haben. Also da muss gebüffelt werden, das ist kein Durchmarsch, den man einfach so macht. Aber Rebecca hat es richtig gesagt. Ich glaube, die Entscheidung ist auch tatsächlich, dass man merkt, dass in diesem Berufsbild oder halt letztendlich in unserem Ausbildungs- und Studiengang wirklich man mitgenommen wird und man weiß, was einen erwartet. Natürlich glaube ich auch, Vorteil ist definitiv der duale Studiengang. Hätten wir den frei, wäre es viel schwieriger, die Leute zu finden, weil die können sich ja nach der Ausbildung bei uns auch entscheiden, in welchen Bereich möchte ich reingehen. Weil angefangen von der Betriebsprüfung über den Innendienst, also die Veranlagung, die Bearbeitung der Einkommensteuererklärung, die der Vincent macht, bis hin zur Körperschaftssteuer, Vollstreckungsstellen, Rechtsbehelfsstellen. Jeder kann sagen, ah, da könnte ich mich wiederfinden und wir bieten des Weiteren ja auch den Wechsel an in andere Bereiche, wie zum Beispiel in unserer IT-Abteilung. Ja.
Aber schau mal, also nochmal, das duale Studium kann ich auch in der Steuerkanzlei machen. So, das, ich finde es total spannend, dass ihr das als entscheidendes Kriterium so für euch identifiziert habt. Und das ist ja, also das ist eure Erfahrung, da bin ich absolut sicher, dass ihr die trefft. Aber das könnte eine Steuerkanzlei auch. Aber sie schafft es nicht. Warum?
Genau.
Da liegt ja irgendwo der Hund begraben offensichtlich.
Wir hatten tatsächlich letztes Jahr ein Gespräch mit ein paar Studenten. Wir hatten die eingeladen als kleines Dankeschön, weil wir mit denen ein Video gedreht haben. Und tatsächlich haben fast alle von denen gemeint, dass sie diese sinnstiftende Tätigkeit auch toll finden. Das hört sich jetzt erstmal negativ an, weil man, nee, also in Verbindung mit Finanzamt, weil man immer denkt, das Finanzamt holt, also will Geld von mir und verlangt Steuern. Tatsächlich sind aber die Steuern für uns alle. Und da ist schon so ein bisschen auch dieser, glaube ich, dieser Gedankenwechsel jetzt auch in der Generation da, dass sie was für die Gesellschaft machen wollen. Und ja, das hören wir jetzt irgendwie tatsächlich immer öfter, dieses, ja, für die Allgemeinheit dann eben eine Tätigkeit zu machen.
Ich finde es so spannend, weil auch da denke ich sofort wieder, ja, kann eine Steuerkanzlei, aber auch, ne? Also die, da ist das Sinnstiften natürlich dann vielleicht nicht die Allgemeinheit, aber zumindest immer die individuelle Person. Und trotzdem gelingt es mit der Kommunikation irgendwie nicht.
Wobei die Ansicht der Bewerber schon eine andere ist mit der sinnstiftenden Tätigkeit. Und ich glaube, das kann das Steuerberatungsbüro oder die Kanzlei sicher nicht. Die sagen sich, mit meiner Tätigkeit, die ich bei Finanzamt ausübe, werden Schulen finanziert, innere Sicherheit, Polizei. Mhm. Also das ist eine ganz andere Sichtweise, die diese Generation mitbringt.
Ja.
Weil die sehen sich dann schon im Bereich Weltverbesserer oder als Held. Sie tun was für die Gesellschaft.
Genau.
Es geht ihnen gar nicht darum, viel Geld zu verdienen. Deswegen ist auch der Beamtenstatus nicht primär im Vordergrund. Den mögen manche schon. Aber es geht wirklich darum, die Tätigkeit, die ich habe, ist genauso wichtig wie zum Beispiel eine Krankenschwester.
Ja, also das kann ich total nachvollziehen. Das leuchtet mir auch ein. Das ist, glaube ich, ein anderer Blick einfach. Ne? Also gesamtgesellschaftlich bin ich total bei euch. Da, klar, da wird mir schnell bewusst, wie du es gesagt hast, ich finanziere andere Bereiche quer mit dem, was ich tue. Das ist beim Steuerberater, bei der Steuerberaterin ein bisschen anders. Da ist der Blick wahrscheinlich ein individueller. Man tut auch was Gutes, aber eben natürlich für individuelle Persönlichkeiten, für Unternehmen und so weiter. Jetzt habe ich ein Thema, auf das ich unbedingt noch schauen möchte mit euch, weil ich fand es ganz interessant, Rebecca, was du vorhin gesagt hast, dass der Weg relativ klar vorgezeichnet ist und dass man weiß, wo man landet. Wenn man sich so die Instagram-Seite Zukunftssteuern BW anschaut, dann war das so, was ich mir dachte, finde ich spannend. Ich lese einfach mal ein Zitat vor von Kahn. Der hat nämlich gesagt, die beruflichen Perspektiven beim Finanzamt sind so vielfältig, meiner Karriere steht nichts im Weg. Also es ist ja doch auch unfassbar vielseitig, oder? Es ist vielleicht gar nicht immer so ganz klar.
Ja, Also ich glaube, das Klare ist vor allem darauf bezogen, dass man die einzelnen Bereiche, die man dann im Finanzamt schon in der Ausbildung kennenlernt, dass man in die Bereiche danach auch eben einsteigen kann. Aber die Finanzverwaltung ist eben auch ein großer Bereich und es gibt nicht nur das Finanzamt, in dem ich nach dem dualen Studium oder nach der Ausbildung arbeiten kann. Es gibt eben auch noch die Oberfinanzdirektion oder das Finanzministerium oder tatsächlich auch unser eigener IT-Bereich, den wir eben auch noch bei uns in der Oberfinanzdirektion haben. Und auch wenn dann irgendwie in diesen einzelnen Bereichen vom Finanzamt nichts dabei war, was mir vielleicht so zu 100% zugesagt hat, weiß ich einfach trotzdem, dass mich danach noch ganz viel anderes erwarten kann, wo ich dann irgendwie danach auch noch meinen Weg finden kann und nicht unbedingt mehr zwingend was mit Steuern zu tun haben muss, so wie jetzt zum Beispiel bei mir das auch der Fall ist.
Hast du noch mit Steuern zu tun?
Nee, tatsächlich gar nichts mehr. Also
voller Fokus Recruiting.
Genau, und ja, eben auch noch diese Personalsachen und ja, also der einzige Bezug, den ich tatsächlich noch habe, ist, dass ich eben mit der Ausbildung oder mit dem dualen Studium beim Finanzamt eben verbunden bin. Aber Steuerrecht spielt bei meiner Tätigkeit gar keine Rolle mehr.
Bernd, wie ist das bei dir?
Ich habe schon noch Steuerbezug. Ich nehme theoretisch auch immer mal wieder mündliche Prüfungen ab. Mhm. Und die Zuständigkeit liegt auch bei mir, bei den Lehrplänen. Und da wird natürlich auch entschieden, welches Thema ist gesetzt, welches geht raus. Also mit Steuern habe ich zu tun, aber natürlich im Vergleich zu Vincent, also ich mache keine Steuererklärung seit über 20 Jahren. Also ich habe viele Sachen schon gemacht und ich glaube, so wie auch die Rebecca gesagt hat, also was auch ein entscheidender Vorteil ist, diese Wechsel bei uns, die sind sowas von flexibel. Wir haben natürlich alle eine Probezeit, aber wenn die einmal rum ist, ist vorbei. Und wenn man wechselt, hat man auch wieder die Chance, irgendwohin zu wechseln ohne eine Kündigung. Das ist der große Vorteil im Vergleich zur freien Wirtschaft. Wenn ich die Kanzlei wechsle, habe ich wieder eine Probezeit. Wenn es mir in der alten Firma besser gefallen hat, dann ist der Schritt quasi vorbei. Und bei uns kann man sagen, okay, schau mir das an. Und wenn ich dann zum Ergebnis komme nach 2 Jahren, das passt nicht, dann wechsle ich. Und wir haben manche natürlich, die sind sehr flexibel. Also die wechseln statistisch gesehen alle 3 bis 4 Jahre ihre Stelle. Wir haben aber auch manche, die sitzen 15, 20 Jahre auf der Stelle, weil sie einfach in dieser Aufgabe, die sie gefunden haben, eigentlich glücklich und zufrieden sind. Das ist individuell typabhängig.
Vincent, wenn ich Steuerberater wäre und eine Kanzlei hätte und dich von der dunklen Seite der Macht auf meine Seite der Macht ziehen wollen würde, was müsste ich tun? Womit könnte ich dich jetzt als Generation Settler überzeugen?
So unfassbar viel mehr Gehalt. eine ungefähr gleiche Bedingung, was Homeoffice angeht. Also wir haben in Ämtern bis zu 4 Tagen teilweise.
Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, auch das hier im Podcast schon gehört. Die grundsätzliche Möglichkeit, das zu machen, bestünde in Steuerkanzleien. Viele tun es aber nicht. Einfach vielleicht auch als Reflexionsanregung hier einfach mal reingesprochen. Danke deshalb für das Statement, Vincent.
Geringere Arbeitszeiten. Also theoretisch, wenn man die Kondition vom Finanzamt deutlich, deutlich verbessert, und selbst dann würde ich es mir eigentlich nicht überlegen, weil wir haben die Pension. Auch wenn jetzt gesagt wird, das ist nicht wirklich so der Grund. Bei mir ist es ein unfassbar großer Grund.
Ja, ist Sicherheit wieder, ne, am Ende.
Also genau. Und auch die Teilflexibilität. Also ich kann jetzt zum Beispiel beim Steuerberater, wenn ich da jetzt irgendwas mit der EDV machen will, jetzt ein bisschen schwierig, weil die haben da ausgesonderte Firmen. Ich kann jetzt einfach im Finanzamt sagen, ey, ich interessiere mich sehr für IT, ich mag aber die Veranlagung natürliche Personen, also die ganz normalen Steuererklärungen finde ich auch super, kann ich eine Teilfreistellung bekommen, um ein bisschen bei der EDV mitzumachen. Und das geht auch einfach.
Das heißt, da höre ich, wenn ich das versuche, auf eine übergeordnete Ebene zu bringen, einen irgendwie für mich hochinteressanten, aber total nachvollziehbaren Grund raus. Es geht auch darum, dich als Individuum zu sehen und das, was dir Spaß macht und dich in genau das Umfeld zu setzen, in dem du eben funktionieren kannst, oder?
Genau, auf jeden Fall, ja.
Und das schafft ihr, Rebecca?
Ja, also anhand von Vincent, ne? Anscheinend schon, ja.
Ja, und wir schaffen es natürlich auch, weil, also wenn man so Umstiege machen möchte, in anderen Bereichen arbeiten, weil wir setzen natürlich hier auch auf mit Fortbildungsprogrammen, Weiterbildungsangeboten. Also man sitzt hier nicht Vincent irgendwie an einem Schreibtisch, sondern er wird hier auch qualifiziert, letztendlich fortgebildet. Und während der Arbeitszeit.
Wie viel Zeit nehmt ihr euch, um genau das zu machen? Also um tatsächlich Vincent, ich bleibe einfach bei dir als Beispiel, Vincent als Mensch zu sehen und zu sagen, dahin will er sich entwickeln, also unterstützen wir das. Wie viel Zeit müsst ihr da auch?
Also das ist individuell. Also letztendlich, ich würde das im Mitarbeitergespräch mit Rebecca eruieren. Ja. Wo möchte sie hingehen? Was sind ihre Chancen? Und auch was ganz wichtig ist bei uns, also es werden nie Steine einem in den Weg gelegt. Wenn Rebecca morgen kommen würde und sagen, hör mal zu, ich möchte mich verändern, dann würde ich nie als Vorgesetzter ihr sagen, du musst bleiben. Und ich wäre nie, auch wenn ihr, sie hat ja keine Garantie, dass das klappt mit der neuen Stelle, würde ich ihr auch nie irgendwie böse sein, wenn sie quasi die Stelle nicht kriegt und wieder bei mir arbeitet oder im Team ist. Also das sind so Punkte, wo ich einfach glaube, da sind wir ein bisschen flexibler. Ich lehne mich natürlich jetzt hier weit aus dem Fenster, sage ich ganz offen, weil das ist Typfrage vom Vorgesetzten.
Ganz genau. Ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr, sehr persönliches Merkmal. Ne? Das hast du bei euch wahrscheinlich gleichermaßen wie in der freien Wirtschaft, wie in Steuerkanzleien. Und bei euch gibt es aber sicherlich eben auch Leute, die da vielleicht doch dann persönliche Befindlichkeiten haben. Wenn du, Rebecca, jetzt sagst, ich will morgen was anderes machen, das zeichnet natürlich dich auch irgendwie als Person wahrscheinlich einfach aus. Ne? Das
ist also ich glaube, wir sind sicher nicht die Referenz für alle 16.000 Beschäftigten in der Steuerverwaltung. Wir haben einfach unterschiedliche Denkweisen.
So, Rebecca, Abschlussfrage geht an dich. Einen Tipp, wenn ich als Steuerkanzlei anfangen will, Social Media zu machen und ich will einen Instagram-Account machen, wie hast du angefangen? Was können Steuerberaterinnen und Steuerberater tun, um sowas aufzusetzen?
Ja, also am Anfang ist natürlich erstmal dieses Brainstorming, in welche Richtung wollen wir gehen. Bei uns war natürlich klar, wir wollen uns von einer jungen, modernen und attraktiven Seite, sag ich mal, zeigen. Und dann braucht man einfach noch ein paar Leute, die mitmachen und die man fragen kann für Videos oder für Fotos und einfach auch einen mitnehmen in ihrem Alltag. Zum Beispiel, wenn die aus den Finanzämtern auf Ausbildungsmessen gehen, dann bekommen wir immer Fotos zugeschickt. Das würden wir alleine alles gar nicht schaffen. Und da ist man eben auch auf die Hilfe von anderen angewiesen. Aber sonst würde ich einfach sagen, einfach loslegen und anfangen und dann kommt alles so mit der Zeit.
Ich möchte mich bei euch bedanken. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Es war für mich ein interessantes Gespräch, vor allem deshalb, weil es in mir immer wieder die Frage immer wieder aufwirft, was macht ihr richtig, dass es klappt? Und ich glaube, das wird mich und uns wahrscheinlich hier auch noch eine ganze Weile beschäftigen, weil die Benefits, die ihr genannt habt, ich verweise da nochmal auf die Studie, die wir natürlich wieder in den Shownotes verlinken, wo wir uns mal mit der Generation Z beschäftigt haben. Die Benefits, die haben andere Bereiche auch und trotzdem ist die Erfüllungsquote nicht bei 90-95%. Ganz, ganz herzlichen Dank, Rebecca Tanrima, Vincent Busch und Bernd Bleile. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Dankeschön,
dass wir
da sein durften.
Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das war Verhört, Steuerfällen auf der Spur mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlung und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.